Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Thomas Klenner AG. Mein Name ist Simon Holzer und darf heute den Podcast moderieren. Bei mir im Studio sitzt mal wieder Uli Hutzelmeier. Uli, vielen Dank, dass du mit dabei bist.
Hallo Simon, gerne.
Der Podcast wird jetzt nach ein paar Tagen aufgezeichnet, in denen wir, glaube europaweit mit Meldungen konfrontiert worden sind. Die Regenmassen, die wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, jetzt Mitte September, Anfang September, wo gerade in Zentraleuropa Regenmengen zusammengekommen sind, innerhalb weniger Stunden, die man normalerweise innerhalb von Monaten oder vielen Tagen erwarten kann. Und das ist für uns auch ein Szenario, egal wie man das Ganze beurteilt, was die Gründe sind, umwelttechnischer Natur, klimawandeltechnischer Natur, wie man da dem politisch gegenübersteht oder welche Gründe man persönlich dafür als Herkunft dieser Phänomene sieht. Fakt ist, und da kannst du jetzt noch gleich ein bisschen was dazu bestätigen beziehungsweise aus deinem privaten Bereich erzählen, Notszenarien oder Umweltszenarien, wo das Thema Kommunikation ein ganz zentral wichtiger Aspekt ist, werden mehr und sind immer da, in jeder Art und Weise, sei es mal, ob das jetzt immer so schlimm ist, wie jetzt, sei es mal die Regenfälle, das Beispiel vom Ahrtal vor ein paar Jahren, das sind Szenarien, die sich häufen. Und gerade in einer digital vernetzten Welt sind solche Vorkommnisse, Katastrophen per se, haben eine Auswirkung auf ganz individuelle Schicksale, also bis runter auf die Privatperson, auf das private Umfeld eines jeden. Gerade wenn man in Gegenden wohnt, wo solche Umwelteinflüsse stärker zutage treten. Aber vielleicht, Uli, erstmal zu dir. Du bist ja nicht nur bei uns im Bereich im Industrie-Solutions-Team, sondern auch leidenschaftlicher Feuerwehrler in der Freiwilligen Feuerwehr. Für dich, sag jetzt mal, ist das Thema, mit Krisen umgehen zu müssen, beziehungsweise auf Krisen reagieren, eigentlich täglich Brot.
So ist es. Und das kann vom Verkehrsunfall bis zu einer Ad-hoc-Szenario, wie du schon sagst, das ist ein Starkregenereignis, das uns auf einmal ereilt, trotz der Maßnahmen, die es ja heute auch gibt, mit Vorhersagen, wo trifft wann wo welche Wetterzelle auf. Wir sind das ja alle gewohnt. Ganz unmittelbar war vor kurzem ja wieder unser Aktionstag der Warnsirenen und jeder hat das mitbekommen, als dann um 11 Uhr sozusagen jeder den Handyalarm bekommen hat, Testmeldung. Wenn man da zurückdenkt vor ein paar Jahren, war das nicht ganz so gegeben sozusagen, dass das wirklich an jeder Ort und Stelle sozusagen auch aufgeploppt ist. Und das sind halt genauso Themen, mit denen wir uns da tagtäglich auseinandersetzen müssen. Nämlich, wie bekomme ich welche Risiko- oder Warnmeldungen vorher rechtzeitig mit rein und wann kann ich darauf reagieren? Das sind halt oft den Sekundenentscheidungen, in denen du wirklich dann entscheiden musst, wo geht die Reise jetzt mit hin, was müssen wir tun, wie viele Leute sind betroffen und was geht's?
Ja, die Warnmeldung, ich glaube, das ist bei vielen Kollegen so gewesen. Also wir waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt um 11 Uhr mit ungefähr 15 Personen im Besprechungsraum und da ging tatsächlich zeitgleich über viele Mobilgeräte die Warnung ein.
Genau, so ist es.
Und da sind wir schon mal bei einem gemeinsamen Nenner, Mobilgeräte. Die müssen, sag ich jetzt mal, erstmal am Netz sein, müssen verfügbar sein. Das ist jetzt hier im Bayerischen Wald nicht immer gegeben. Ich bin mir sicher, es gibt auch einige weiße Flecken in Deutschland darüber hinaus, gerade wenn man in der Grenzregion unterwegs ist oder in unwegsamem Gelände, dass das so ein Aspekt ist, der nicht immer gewährleistet werden kann. Der kann nicht von allen Netzbetreibern gewährleistet werden, der kann nicht von allen Endgeräten gewährleistet werden. Und wenn das Netz da ist, ist alles gut und schön. Man bekommt erstmal eine Information, eine Warnung, aber was ist genau der Punkt, auch bei euch im Einsatz, wenn dieser Faktor oder diese Voraussetzung nicht gegeben ist?
Das hängt davon ab, in welchem Netz wir uns eigentlich umgeben, wo wir eingebucht sind, was wir eigentlich alles tun und welche Dienste wir mittlerweile als selbstverständlich ansehen. Und das beste Beispiel, du sagst es ja, was wir immer bei uns tragen, sind die Smartphones. Immer weiter verbreitet sind sozusagen auch die Smartwatches. Und die haben mittlerweile eine Überhand sozusagen genommen anhand der Alarmmeldungen. Es gibt diese Unfallmeldungen, wenn dir die Uhr runterfällt oder irgendwo dagegen stößt, wie auch immer, löst dieses Teil sozusagen den Alarm mit aus. Man muss sich über das Handynetz sozusagen an die integrierten Leitstellen heranwenden. Und das haben wir mittlerweile wöchentlich mindestens einmal, wo man zu einem Verkehrsunfall sozusagen beordert wird, mit mehreren Feuerwehren gleichzeitig, um eine Person zu suchen, wo wirklich auch schnell geholfen werden kann. Weil da zählt wirklich dann auch jede Sekunde. Und wenn man jetzt bedenkt, wie du schon sagst, was wäre, wenn jetzt dieses Handynetz an der Stelle nicht verfügbar ist oder ich nicht in der Zelle jeweils aufgefunden werden kann, dann kann es mitunter, und du hast ja vorhin auch gesagt, Bayerischer Wald, schnell zu einer wirklich dramatischen Rettungsaktion kommen, wo wirklich auch Bergwacht und Co. mit Hubschrauber danach sucht, um letzten Endes wirklich Leute rauszuziehen. Das heißt, Grundvoraussetzung ist sozusagen, wir brauchen ein stabiles Netz, wir müssen wo eingebucht sein, wir brauchen eine Technologie, in der wir uns alle befinden um dann auch wirklich konkret helfen zu können. Das ist der Unterschied.
Ja, und genau aus diesen Gründen, das ist schon mehrfach gesagt, Zeit ist ein entscheidender Faktor. Und es gibt jetzt Faktoren, es kann jetzt eine Netzabdeckung sein, es kann aber eben auch, wenn man jetzt die Katastrophen der letzten Jahre betrachtet, Umwelteinflüsse sein, wo das auf geraume Zeit auch eigentlich in gut vernetzten Gegenden nicht der Fall ist. Wir sprechen jetzt immer, sei es mal, vom Katastrophenfall und vom Rettungseinsatz. Es gibt aber, sei es mal, auch banale Themen, wie jetzt im Bereich Servicetechnik. Da haben wir viele Kunden, die, sei es mal, deutschlandweit, international, europaweit unterwegs sind. Und auch da, sei es mal, auch einfach das Tagesgeschäft in Regionen durchführen müssen, wo eine Netzabdeckung nicht immer verfügbar ist, beziehungsweise um faktisch Updates aufzuspielen, um Wartungsarbeiten durchzuführen, eine sichere Verbindung essentiell ist auch fürs Arbeiten.
Absolut. Und da ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben das jetzt mitverfolgt in gerade Energiesektor, Ausbau der Windkraftanlagen, Windenergie und natürlich die einhergehende Fragestellung, wann kann ich die Energie erzeugen, wo kann ich sie speichern und wann schiebe ich die Energie denn zurück ins Netz, nämlich genau dann, wann die vielleicht benötigt wird. Und da hat sich ein sehr schöner Case eigentlich ergeben, auch mit einem unserer Kunden, mit dem wir das gemeinsam angegangen haben. Und die Challenge war wirklich, diese Windkraftanlagen stehen ja x-beliebig über komplett Deutschland auch verteilt, teilweise auch für Offshore. Wenn man das jetzt in verschiedenen Gegenden betrachtet, wo man viele Berge, Täler und Ähnliches mit drin hat, wo ich Daten über weite Strecken auch übertragen muss und eventuell über Containerspeicherlösungen da rangehen muss, da müssen die Container auch sicher angebunden werden, dürfen zum Teil auch nicht gefunden werden. Gibt es verschiedene Aspekte, die da mit reinzählen. Und das ist genau der Fall, wie du es gerade eben beschrieben hast, wenn solche Anlagen natürlich auch mit Open-Source-Lösungen angebunden werden sind, heißt es immer wieder, wiederkehrende Sicherheitsupdates einzuspielen. So, wie kann ich das jetzt machen, wenn ich keine vernünftige Verbindung habe? Und genau dann kommt es eben zum Tragen, wo auch die Servicetechniker vor Ort eine stabile Verbindung brauchen, die halt nicht einfach über einen Handy-Hotspot gängig sind, die man vielleicht da verknüpfen kann. Gerade eben, wenn es um Energieversorger geht, gibt es auch das Thema im LTE-Netz als Beispiel, wenn ich eine kritische Infrastruktur oder Teilbereich davon bin, mit Bevorrechtigungen zu arbeiten. Das heißt, ein Autonormal-User, der sich ins Handynetz schalten möchte, kommt da gar nicht drauf. Wenn ich aber in der kritischen Struktur tätig bin, gibt es Möglichkeiten, das über den Netzbetreiber abzusichern. Das heißt, ich darf das Netz nutzen, wie so ein Notrufszenario sozusagen, wo ich dann wirklich meine Verbindung bekomme. Das wird auch von diesen Technikern genutzt, um dann letzten Endes diese Anlagen krisensicher updaten zu können und vorbereiten zu können.
Und was hat das für Auswirkungen dann?
Also wenn man es nicht updatet, ganz klar, das hat man die Konsequenzen auch in den Medien schon gesehen, definitiv die Hackerangriffe, die mehr zunehmen, das heißt die Systeme, die wirklich im Netz sind, sind ja Zielscheibe sozusagen bewusst für gewisse Hackergruppierungen, dass man die vom Netz bekommt. Und deswegen ist halt das Wichtigste, durch diese Verbindungen fährt man halt wirklich lokal die einzelnen Zellen mit an, bringt die alle sicher ins Netz und maintaint die sozusagen.
Mhm. Ja, und sag jetzt mal so, wenn man in der IT arbeitet, wenn man in der IT tätig ist, Digitalisierung hat bis in den letzten Winkel der noch so unerschlossenen Gegenden so jetzt mal Einzug gefunden. Systeme, Sensorik sind überall vertreten. Also es gibt, glaube ich, keinen dahingehend blinden Fleck, wo sich nicht ein Technikstück oder eine Sensorik-Schnittstelle oder eine Wartungseinheit befindet, die nicht irgendwo angebunden werden muss. Und genau bei so einem Ausfallszenarien, ob das jetzt so jetzt mal geografischer Natur ist, Berge und Täler, oder eben umweltbedingt durch entsprechende Umwelteinflüsse, die das Ganze stören oder behindern oder unmöglich machen. Das war für uns ausschlaggebend für eine Überlegung, die auch bei dir federführend entstanden ist, nämlich eine Möglichkeit zu schaffen, in solchen Szenarien, in Notfallszenarien oder bei Bedarf Netzwerkverbindung dauerhaft und stabil aufzubauen.
So ist es. Und das war, wie du schon sagst, aus der eigenen Not sozusagen gedrungen, diese Idee, die ja entstanden ist. Im Hintergrund war wieder mal ein Einsatz, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, der auch landkreisübergreifend, das Thema Hochwasser im Raum Deggendorf als Beispiel, wenn wirklich Hilfeleistungseinheiten beordert werden, die da mithelfen sollen. Man stelle sich jetzt vor, das ist ähnlich wie bei einem Großkonzert, Großveranstaltung, wenn dann auf einmal in einer Zelle mehrere tausend Teilnehmer gleichzeitig sind und alle irgendwie zu Hause noch anrufen wollen, der will da noch eine Datenmessage oder was Ähnliches absenden. Man kann sich vorstellen, was kommt bei diesem Aufruf an Personen dann noch wirklich durch und vor allem, was wäre die Verzögerung dabei. Und genau das kommt dann hier zum Tragen. Und deswegen ist es wichtig, wo wir auch gesagt haben, wir müssen uns eine Lösung schaffen, speziell für diese Zielgruppe, und das wir auch selber nutzen können, und uns in diesem Krisenfall als Beispiel ein stabiles Netz aufzubauen, um dann wirklich reagieren zu können. Nicht so schlimm, ich habe zwar ein Netz, aber wenn dann tausende Teilnehmer drinnen sind und jeder will dann auch eine kleine Nachricht durchsenden, dann bricht das Gesamtsystem sozusagen zusammen. Und das gilt es hier im Endeffekt dann darzustellen. Das haben wir halt gemacht mit unserer Lösung.
Ja, ich glaube, Beispiel, das jeder kennt, 31.12. 0 Uhr. Wer da versucht zu telefonieren oder mal kurz eine Nachricht abzuschicken, der muss teilweise auch Wartezeit in Kauf nehmen. Und jetzt sprechen wir hier von einem freudigen Ereignis. Aber wenn es eben wirklich um Menschenleben geht, um Sekunden geht, dann ist das jetzt mal ein Faktor, den man einfach nicht dem Zufall überlassen darf. Und genau deswegen habt ihr auch das ComCase entwickelt. Im Wesentlichen sei jetzt mal eine Einheit, die eine sichere und dauerhafte Verbindung ermöglicht. Vielleicht kannst du uns da ein paar Details zu dem System nennen.
Sehr gerne. Also die Idee ist entstanden aus dem Live-Case. Das heißt, wir haben wirklich gesucht, erstmal mit den Kunden, mit den Anbindungspartnern draußen im Feld, was wird da wirklich benötigt bei den Rettungsorganisationen, aber auch, wie du es vorhin gesagt hast, bei den Techies, die ja Verbindungen auch brauchen, und sind dann rückwärts durchgegangen und gesagt, hey, was haben wir eigentlich und was wir haben und was wir wirklich darauf haben, sind unsere Router, unsere Hardware. Und im Endeffekt haben wir noch die passenden Puzzleteile zusammensetzen müssen. Das heißt, ja, wie bekomme ich die Haare draußen ins Feld? Bin ich da im Regen ausgesetzt? Bin ich im Freien? Was muss ich tun? Ja, also war das nächste naheliegendste, ja, machen wir es doch wie ähnlich so ein Werkzeugkoffer, die heute alle verfügbar sind. Also so eine Art Flight Case, wo wir dann unsere Schnittstellen dran binden können und dann verschiedene Optionen außen rundum und Peripherie, sei es ein kleines Telefon, Notfalltelefon, mit dem man dann auch Verbindungen aufbauen kann, haben wir uns dann entlang gehandelt, um eben diese Use Cases entsprechend abzudecken. Was haben wir gemacht? Im Endeffekt den Router, die wir ja zu Masse bei uns im Feld im Einsatz haben und die da wirklich für positiv bewertet sind, weil sie eben Industriestandards erfüllen. Es ist nicht vergleichbar mit dem herkömmlichen Home-Router, den ich jetzt fürs Heimnetz verwende, der dann schön in der Unterverteilung irgendwo klemmt oder separat ist, sondern diese Systeme sind alle ausgelegt und das müssen sie auch für einen 24/7 Dauerbetrieb. Und noch dazu, wenn man jetzt bedenkt, ich möchte das mobil betreiben, ähnliche Lösungen gibt es ja bereits im Telekommunikationsumfeld, wo ich dann ein 230-Volt-Netzteil dranklemmen muss das wieder an ein Netz anstecken. Nur was tue ich, wenn ich jetzt draußen im Feld bin und habe halt kein Notstromaggregat und muss mich da jetzt irgendwie versorgen. Deswegen war das Naheliegendste, mit was arbeiten wir eigentlich tagtäglich, was haben wir dabei? Der Kollege nimmt die Powerbank, der nächste Kollege sagt, oh, ich habe bei mir in der Werkstatt noch im Bereich den 18-Volt-Akku. Mit dem lässt sich da was machen. Und siehe da, aus diesen Ideen sozusagen haben wir das Beste zusammengefügt, die Einzelteile genommen und letzten Endes dann unseren Router mit einer Akkubasis versorgt.
Also im Wesentlichen sagen wir die autarke Stromverbindung mit verschiedensten Möglichkeiten, die man gerade zur Verfügung hat, die auch am Markt, sage ich jetzt mal, gängig sind. Sprich, es braucht ja keinen, sage ich jetzt mal, gesonderten Zugang zum Netzwerk, sondern ich kann eigentlich mit denen arbeiten, gerade wenn ich im Servicetechnikbereich unterwegs bin, der sich in der Regel schon im Fahrzeug habe.
So ist es.
Welche Netzwerktechnologien können wir damit abbilden?
Also wir können definitiv vom LTE-Netz, das heißt wir verbinden, wir bauen einen Access Point auf, richtig in das Telekommunikationsnetz vom jeweiligen Provider, haben hier die Möglichkeit, über zwei verschiedene SIM-Karten zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier mit Multisim auch arbeiten und jedes verfügbare Netz nehmen. Gibt es verschiedene Partner, um das auch Europa bzw. weltweit abzubilden. Funktioniert einwandfrei. Der nächste Punkt ist natürlich genau das, was tun wir denn, wenn wir jetzt eine Lage haben, wo dieses Netz zusammenbricht oder ich partiell einzelne Funkmasten nicht erreiche, gibt es die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch über Satellitenanbindung abzubilden, sei es jetzt Starlink oder weitere auch europäische Anbieter, die das mittlerweile in breiter Masse verfügbar machen. Da gibt es eigentlich keine Grenze, um das irgendwie nutzen zu können. Das heißt, die Möglichkeit ist da, die Vorbereitung ist da und es hängt halt jetzt auch vom Use Case mit ab, wie wir das auch machen möchten. Der eine geht mehr über das LTE-Netz, weil eben die Datenverbindungen schon da sind und die Tarife dementsprechend über die Firma oder auch privat schon genutzt werden. Und der nächste sagt, ich muss definitiv auf Starlink zugreifen oder über Satellit reingehen, hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich über Satellit reingehe, ist natürlich die Sichtverbindung das Ausschlaggebende. Wenn ich dann im Gebäude bin, habe ich dann wirklich noch die Verbindung nach draußen. Das sind Faktoren, aber es gibt für alles ein Für und Wider. Und die Möglichkeit muss da sein, dass wir ein Vehikel stellen, mit dem sozusagen beides oder mehrere Kanäle gleichzeitig funktionieren.
Vielleicht kommen wir nochmal auf einen konkreten Use Case zu sprechen. Der Einsatz von Drohnen ist ja auch, sei es mal, im Bereich Feuerwehr und THW jetzt nicht mehr der innovativste Ansatz, sondern eigentlich schon State of the Art. Was macht ihr denn jetzt speziell im Bereich der Drohnentechnologie in Verbindung mit dem ComCase?
Drohne natürlich mittlerweile auch schon gang und gäbe in verschiedensten Einsatzzwecken. Bei uns ist der Use Case eben da aufgekommen, wo wir das auch wieder im Feuerwehr- und Rettungsumfeld dann auch getestet haben, gemeinsam mit den Anwendern. So eine Drohne wird meistens, gibt es verschiedene Technologien, wie die betrieben wird, die meistverbreitetste ist sozusagen, dass die Bilddaten dann über das LTE-Netz übertragen werden. Man stelle sich vor, Personensuche, die gestartet werden muss, das heißt, man baut eine Verbindung mit auf, damit aber die Drohne letzten Endes die Bilddaten übertragen kann, von einem Wärmebild als Beispiel, wird eine LTE-Verbindung wieder benötigt. Wie wird das heute gemacht? Man hat mittlerweile, wie es so weit verbreitet ist, das Smartphone in der Hosentasche oder auch ein Einsatztablet, ein normales Tablet. wo man dann den Hotspot aufstellt, um sich da eine Verbindung zu bauen. Das Thema ist natürlich immer, wenn ich so ein Smartphone habe, wer gibt es aus der Hand? Ich bin mit diesem Gerät eigentlich schon komplett gebunden. Das heißt, ich habe einmal die Verbindung, kann da nicht mehr irgendwie wieder zurückgehen, sondern ich muss mir dieses Gerät wirklich dauerhaft da behalten, darf nicht in weitere Hände kommen. Und damit ist die Verbindung eigentlich nur für eine einzelne Person nutzbar. Und das ist sozusagen genau das Problem wieder an der gleichen Stelle. Wenn ich das gleichzeitig nutzen möchte, brauche ich natürlich einen Hotspot, der für viele gleichzeitig dann auch mit da ist. Und das haben wir natürlich auch im Comcast dann gemacht. Das heißt, das Comcast verfügt mit diesem Router über wesentlich andere Möglichkeiten. Zum einen schon mal die komplette Antennentechnik. Wenn man sich bedenkt, so ein kleines Smartphone hat eine Mini-Antenne, die da verlötet ist. Wobei ich hingegen beim Comcast mit einer externen Antenne, die eine 150-fach bessere Empfangsleistung und Sendeleistung wieder zusammenbekommt, kann ich da natürlich wesentlich besser, autarker und schneller arbeiten und gleichzeitig die Verbindung für viele Teilnehmer nutzbar machen. Das ist gerade dann wieder relevant, wenn ich gleichzeitig eine Einsatzseite mache. Eine Person übernimmt die Drohneneinheit, die nächste Person muss gleichzeitig aber eine Datenabfrage machen, benötigt dafür die Internetverbindung. Wenn man das jetzt wieder aufs Tablet zurückdenkt, oh, ich mache da den Hotspot und will gleichzeitig damit arbeiten, würde das nicht mehr funktionieren. Und genau diese Cases haben wir da eigentlich als Aufhänger genommen und die schon mal erfolgreich auch wirklich umsetzen können.
Okay, extrem spannendes Produkt und aus meiner Perspektive ein extrem sinniger Einsatzzweck, also beziehungsweise die Szenarien dahinter, die sind einfach nicht nur auf dem Papier entstanden, sondern das sind tatsächlich Szenarien aus dem echten Leben, aus dem echten Einsatzleben. Und dementsprechend erstmal vielen Dank für deinen Einblick. Für die Hörer, denen sei jetzt mal der mobile Zugang jetzt als mal ein wichtiger Aspekt ist, allerdings nicht ausreicht, weil man eben statisch und dauerhaft unterwegs ist, denen würde ich ganz gern unseren Podcast zur Technik LoRaWAN mit unserem Kollegen Wilfried Seifert ans Herz legen. Findet ihr auch alles bei uns in der Playlist. Gerne reinhören, ist eine tolle Alternative, wenn es statischer Natur bzw. lokaler, eher begrenzter Natur ist, zum Comcast in der mobilen Version. Uli, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Einblicke, fürs Gespräch. Und wenn es Fragen gibt zum Comcast, zu der Evaluation auch von neuen anderen Einsatzszenarien, wendet euch bitte an den Uli, der freut sich über jeden Anruf und bedanke mich fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Simon.